Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Joachim Kahl ist Jahrgang 1941 und er hat eine bewegte intellektuelle Biografie. Er begann als evangelischer Theologe, wurde dann Atheist und Marxist. Seinen Abschied vom Christentum verarbeitete er 1968 in einem Buch, in einem Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, wie er es nannte. Atheist ist er noch immer, Kommunist längst nicht mehr. Seine Weltanschauung ist der weltliche Humanismus. Am Freitag haben wir miteinander über Weltschmerz und Weltethos eines Humanisten gesprochen. Pandemiebedingt noch immer über eine Videokonferenz, deshalb der etwas hallige Klang der Antworten. Zunächst wollte ich von Joachim Kahl wissen, wie er als Doktorand der evangelischen Theologie gemerkt hat, dass er nicht mehr glaubt.
Das habe ich während meines Theologiestudiums anfänglich in Bonn, dann aber auch in Marburg vor allem, wo ich hingegangen bin, um im Herzen der Bultmann-Schule mir die Weihen der historisch-kritischen Theologie zu besorgen. Ich habe sogar Bultmanns letzten Vortrag, der moderne Mensch und die Gottesfrage, noch gehört. Aber ich bin durch mein Theologiestudium zum Ungläubigen und zum Atheisten geworden und habe sogar noch als schon Ungläubiger in Theologie promoviert. Das ging zwar nicht ohne persönliche Krisen, aber im Rahmen der Legalität, denn die Marburger Promotionsordnung ließ das zu, im Unterschied etwa zu der theologischen Promotionsordnung in Bonn. Das hätte ich niemals machen können, denn da steht drin, auf Latein, man müsse die Veritatem Doctrinae Evangelicae verteidigen. Das wollte ich natürlich nicht und konnte ich nicht. Und insofern war also Marburg dann der gegebene Ort.
Das heißt, als Sie mit dem Studium angefangen haben, haben Sie geglaubt, es gibt einen Gott?
So ist es.
Und als Sie dann fertig waren, vor der Promotion standen, war Ihnen klar, es gibt keinen.
So ist es. Je tiefer ich in die Gründe und Abgründe der christlichen Theologie, zumal des Neuen Testamentes, eingedrungen bin, umso schwieriger wurde der Glaube. Und schließlich war er so verdünnt, dass ich in öffentlichen Diskussionen mit Kommilitonen, die ich bewusst gesucht habe, schließlich gemerkt habe, da ist auch kein Rest mehr.
Wir könnten wahrscheinlich mit den Abgründen viele Sendungen füllen. Wir haben aber nur begrenzt Zeit. Könnten Sie mir einen Abgrund nennen?
Ja, der Abgrund, der mich speziell motiviert hat, die nach der Promotion in Theologie sofort aus der Kirche in Köln auszutreten, wo ja mein Hauptwohnsitz war, war die Einsicht, dass ich diese Doppelbödigkeit der modernen Theologen nicht weiter mitmachen wollte, die darin besteht, dass alle kritischen Aussagen umgedeutet worden sind. Dass ich nicht diesen doppelten Boden teilen wollte. Es waren also natürlich das Gesamtkorpus der christlichen Botschaft, dass es keinen auferstandenen Jesus gibt. Das ist ja sozusagen die Kernideologie der Bultmannschen existenzialen Interpretation gewesen. Das sei schon geschenkt, aber das trotzdem man dann am Evangelium meint, festhalten zu dürfen und die naive Gemeinde de facto betrügt, das wollte ich in strikter intellektueller Redlichkeit nicht mitmachen.
Die evangelische Kirche versteht sich als Kirche der Freiheit. War es für Sie ein Freiheitsgewinn, religionsfrei geworden zu sein?
Es war ein Zugewinn. Ich habe durchaus das größere Freiheitsvolumen des Protestantismus damals schon gesehen und sehe es auch heute und betone es auch gerne, dass etwa die heutigen katholischen Reformbemühungen, etwa der synodale Weg, natürlich kein anderer Weg ist als der in den Protestantismus. All das, was die katholischen Frauen und anderen Kämpferinnen und Kämpfer fordern, ist bereits vor 500 Jahren durch den Protestantismus realisiert worden und einige Bischöfe sagen ja auch, eine evangelische Kirche haben wir schon. Insofern hat der Protestantismus welthistorisch gesehen einen Zugewinn an Freiheit, zumal an geistiger Freiheit, etwa das Auftreten Luthers in Worms, hier stehe ich, ich kann nicht anders vor dem Weltherrscher. Das ist ein historisches Datum, hinter das man nicht zurückfallen sollte. Insofern kam dann nur ein Zugewinn an Freiheit, den ich auch theoriehistorisch im 19. Jahrhundert schon angelegt sehe, dass die großen atheistischen Denker des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel Ludwig Feuerbach, selbst ja eine theologische Vergangenheit hatte, wie ich, und dann erst durch die Hegelsche Schule einen Schritt weiter nach vorne gebracht hat, den ich nachvollziehe.
Sie sind dann aber nicht gleich Humanist geworden, sondern Marxist. Vom Protestantismus zum Marxismus, wie weit ist dieser Weg?
Sie haben es vielleicht auch etwas verkürzt formuliert. Ich war nicht von Anfang an Marxist, sondern erst mal konfessionslos. Und das war schon ein Schritt nach vorne. Und dann bin ich peu à peu, das war 67, 68, vom Zeitgeist ergriffen, bewusst nach Frankfurt gegangen, um die großen Heroen der Frankfurter Schule persönlich kennenzulernen. Ich habe an den Füßen von Adorno und Habermas gesessen und habe sozusagen erstmal den Frankfurter weicheren Marxismus inhaliert und bin dann gezielt nach Marburg gegangen, wo einst damals Wolfgang Abendroth und Hans-Heinz Holz gelehrt haben, einen orthodoxen Marxismus im Verständnis des real existierenden Sozialismus, der sich dann freilich auch als Illusion entpuppt hat. Das Tragikomische meiner geistigen Biografie ist, dass ich schrittweise mich zu einem säkular-humanistischen Position entwickelt habe über Zwischenschritte, die jeweils selbst illusionär waren.
Sie sagten vorhin nicht konfessionsfrei, sondern Sie sagten konfessionslos. War der Marxismus eine Art Ersatzreligion?
Ja, kann man ganz einfach sagen. Haben auch Weggefährten damals mir vorgehalten, wie das so ist. Man will bestimmte Dinge dann nicht wahrhaben. Aber nachträglich hat es sich, als was Sie eben als Frage gestellt haben, als bejahenswert erwiesen.
Ihr neues Buch heißt ganz schlicht Humanismus, eine Einladung. Wen laden Sie ein?
Ich lade alle ein, die die Einladung annehmen, weil sie einen Bedarf haben, in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt zu größeren Strukturen von Einsicht und Klugheit und auch Weltweisheit zu gelangen. Also nicht an akademische Grade, woran auch immer gebunden, sondern jeden nachdenklich gewordenen Menschen.
Sie wünschen sich Bildung für alle, Solidarität und dann wörtliches Zitat: Angestrebt wird eine Gesellschaft, wo niemand mehr hungern und frieren muss, wo alle sich eine angemessene Wohnung leisten können, leichten und sichereren Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu ärztlicher Versorgung haben und von eigener Arbeit in Würde und Frieden leben. Zitat Ende. Ich glaube, dahinter können sich viele Menschen versammeln, egal ob man jetzt humanistisch orientiert ist oder ob man sich in einer Religionsgemeinschaft für zum Beispiel soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit engagiert. Inwiefern ist das spezifisch humanistisch, was Ihnen da vorschwebt?
Sie haben recht, hinter dem, was Sie zitiert haben, und das gehört zum Kernbestand, glücklicherweise auch religiös motivierte Menschen wiederfinden können. Deshalb zitiere ich ja auch in einem späteren Teil Hans Küngs Weltethos. Ein ganz wichtiger Aspekt bei ihm im Weltethos, in dem Buch, das so heißt, lautet ja, dass nur eine Koalition, ein Bündnis zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden so stark genug ist, um die realen Probleme zu bewältigen. Und jeglicher bloß religionsinterner Dialog, wie er sagt, sei nicht schon in der Moderne angekommen, sondern man muss von Anfang an als Katholik, als religiös motivierter Mensch auch das Bündnis mit den Nichtgläubigen suchen. Und diese Probleme sind, oder die Themen, die Sie zitiert haben, natürlich allgemein menschlich und insofern auch humanistisch.
Die Koalition mit Christinnen und Christen könnte aber an mindestens einer Stelle schwierig werden, denn sie werfen dem Christentum Größenwahn vor, und zwar nicht nur den institutionellen Vertretern. Sie meinen das ja viel grundsätzlicher. Sie nehmen einen Satz aus der Bergpredigt, wie ihr seid das Salz der Erde. Was ist daran größenwahnsinnig?
Ja, das ist die Verheißung, dass die an Jesus und seinen himmlischen Vater Glaubenden das Salz der Erde das befruchtende Element sind oder auch das Licht der Welt. Das zitiere ich ja in unmittelbarer Abfolge aus der Bergpredigt. Und es heißt in derselben Bergpredigt, das habe ich allerdings nicht zitiert, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da tut sich nun diese schreckliche Diskrepanz, der Sie als Journalistin ja auch die letzten Monate widmen mussten, auf, dass zwischen dem Selbstanspruch der christlichen, in dem Fall auch der katholischen Religion, und der Realität eine schreckliche Kluft sich auftut, die allerdings nichts genuin Christliches ist, wie immer wieder auch mit Recht gesagt wird, sondern zur menschlichen Existenz als einer Existenz in Unvollkommenheit und in Endlichkeit ist. Und die Kunst ist, damit zurechtzukommen. Natürlich auf der Basis der Redlichkeit und der Wahrhaftigkeit und der Achtung der Würde des anderen.
Sagen Sie denn, dieses Größenwahnsinnige wohnt dem Christentum inne oder es ist eine Entgleisung, eine fundamentalistische Sicht?
So weit gehe ich nicht. Das ist keine Entgleisung, sondern das ist angelegt. Damit will ich sagen, mit diesem schönen Begriff des Angelegtseins, dass da eine Option ist, die man nehmen kann, auf die man aber nicht zurückgreifen muss. Deshalb gibt es ja viele Beispiele von wunderbaren Menschen, die religiös, nicht zuletzt christlich motiviert sind und den Schrott, den wir jetzt um uns erleben, sowohl in der Praxis wie auch in der beschönigenden Theorie, selbst nicht mitmachen. Aber es ist eine Option, die immer wieder hervorbrechen kann.
Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk heute mit dem Philosophen, Humanisten und Religionskritiker Joachim Kahl. Herr Kahl, demnächst werden weniger als 50% der Menschen in Deutschland Mitglied einer der beiden Kirchen sein. Was verändert das?
Das ist aus meiner Sicht natürlich eine hocherfreuliche Entwicklung, die den Säkularisierungsgrad Deutschlands, das in der Hinsicht eine avantgardistische Funktion in Europa und auch in der Welt innehat und damit ein nüchternerer Blick auf die Wirklichkeit auch der religiösen Ansprüche erfolgt. Dass der Begriff, den auch Journalisten so gerne benutzen, die beiden großen Kirchen, da müsste man korrekterweise sagen, die beiden einst großen, immer kleiner werdenden Kirchen. Das ist zumindest erstmal ein Schritt in die berühmte richtige Richtung. Aber dann ist man nur erstmal kirchenlos oder konfessionslos, aber noch längst kein Humanist. Humanismus ist sozusagen die reife Theorieform einer Weltsicht und eines Menschenbildes, das mit Recht meint, auch ohne Religion die Probleme der Welt zu lösen oder eben auch ungelöst zu lassen. Das ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich Sie gerne und die Teilnehmenden aufmerksam machen möchte, dass es in meiner Variante des Humanismus eine melancholische Dimension gibt im Hinblick auf nicht lösbare menschliche Probleme. Bleiben wir bei den berühmten Fällen des Missbrauchs. Selbst wenn die jetzt alle entschädigt werden, was auch immer mit Recht gefordert wird, aber ihr Leben ist erstmal bisher verpfuscht und auch kann nicht therapiert werden oder nur minimal. Und es gibt sozusagen keine Erlösung von schrecklichen Ereignissen. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, hat Friedrich Schiller mit Recht gesagt, nämlich dahinter kommt nichts mehr. Und so schrecklich, wie bisher die Menschheitsgeschichte verlaufen ist, das ist sozusagen nie wieder gut zu machen. Und diese Einsicht gehört zu meiner Variante des Humanismus hinzu und hat verstört manche Leute, die Erlösung wollen. Aber es gibt keine Erlösung von, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, ja, wie soll sie davon je erlöst werden?
Ja, jetzt haben Sie sich ja ein religiöses Vokabular zu eigen gemacht. Um Erlösung geht es erstmal nicht. Es geht darum, wenn wir jetzt über Straftaten sprechen, dass die aufgeklärt werden, dass den Opfern Hilfe zuteil wird und dass versucht wird, über die Anwendung des Rechts so etwas wie Gerechtigkeit zu schaffen. Also habe ich jetzt Weltschmerz, darf ich das so verstehen, dass man nicht mal diesen Versuch unternehmen sollte?
Nein, es soll alles unternommen werden. Das ist die Pointe des Weltethos von Hans Küng, dem ich hier ganz folge. aber auch unabhängig von ihm lässt sich das alles begründen. Aber wie einst bei den DDR-Bürgern, die verlangten Gerechtigkeit und bekamen nur den Rechtsstaat. Und es gibt natürlich auch in einem formalistischen Sinne Gerechtigkeit, aber es, bleiben wir mal bei einem anderen Beispiel, das ich auch nehme, Kindersoldaten, die durch Drogen genötigt wurden, andere Menschen zu ermorden. Die können irgendwie eingefügt werden in ein arbeitsames Leben, aber deren Leben ist doch ja verpfuscht. Und auch die Ermordeten bleiben ermordet.
Ja, wenn ich nochmal auf das Beispiel sexualisierte Gewalt zurückkomme, angesichts der Rechercheergebnisse, würde ich da sagen, Rechtsstaat wäre schon viel gewesen, weil ja die Beschuldigten oft dem Rechtsstaat entzogen wurden. Ich möchte nochmal auf den Gedanken zurückkommen, die einstmals großen Kirchen, also selbst mit unter 50% sind es immer noch große Institutionen. Ich prophezeie nicht zu viel, wenn ich sage, also die humanistischen Verbände, der humanistische Verband, die humanistische Union werden nicht Ersatzkirchen werden in dem Sinne, dass die Millionen Menschen binden. Inwiefern braucht eine Gesellschaft Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften, vielleicht auch Parteien kann man noch dazu rechnen, um die sich oder in denen sich Millionen Menschen versammeln können?
Durchaus partiell einverstanden, aber nehmen wir mal an, die sozial-karitative Tätigkeit kirchlicher Vereinigungen entfällt ja nicht völlig, sondern sie kriegt einen anderen Träger. Selbst die dort Tätigen können ja weiterhin da bleiben, aber unter eben einem demokratischen Arbeitsrecht. Es ist ja nicht so, dass deshalb alles flach fällt, sondern das bekommt einen anderen Träger mit anderen ideologischen Überbau oder Unterbau, aber die karitativ-humanistischen Tätigkeiten bleiben ja erhalten.
Aber dass sich jetzt Millionen Menschen hinter dem Humanismus versammeln, das glauben Sie auch nicht? Also organisiert versammeln?
Also da bin ich auch ganz nüchtern geworden, dass es schon ein großer Schritt nach vorne ist, wenn man aus der Kirche austritt und sich im Kopf als nicht religiös säkularer Humanist versteht. Aber und die Organisationen, zu denen auch die Giordano-Bruno-Stiftung hinzugerechnet werden sollte, die bleiben vorerst erstmal klein, was aber kein Mangel sein muss. Denn der Individualisierungsschub unserer Gesellschaft ist so groß, dass unabhängig davon ist, was da der Inhalt ist. Die Gewerkschaften schrumpfen, die Parteien schrumpfen, selbst die Feuerwehr sucht ihre Nachfolger. Alles bekannte Phänomene, die davor warnen sollten, zu große Erwartungen dazu haben. Obwohl eine organisatorische Kernsubstanz erhalten bleiben muss, weil man einen materiellen Träger, einen Organisationsträger für bestimmte Ideen braucht.
Sie benennen in Ihrem jüngsten Buch regelrecht humanistische Heldinnen und Helden. Da ist die Pazifistin Bertha von Suttner, da ist die frühe Frauenrechtlerin Olympe de Gouges, Staatsanwalt Fritz Bauer, der besonders die Nazi-Verbrecher verfolgt hat, und Nelson Mandela, den muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und es gibt eine Bildbetrachtung zu einem Akt von Albrecht Dürer. Und diese Bildbetrachtung endet mit der Aussage, solche Männer braucht das Land. Da muss ich sagen, einen solchen Satz habe ich lange nicht mehr gelesen.
Haben Sie erkannt, dass das ein Zitat war? Das war von Ina Detner.
Das war neue Männer braucht das Land, heißt das von Ina Detner. Das habe ich eben lange nicht mehr gehört oder gelesen. Das ist ja ein Lied aus den 80er Jahren. Warum vertrauen Sie darauf, dass Vorbilder irgendetwas ändern? Heldinnen und Helden.
Also mit dem Begriff bin ich vorsichtig, obwohl er in den letzten Monaten und Jahren eine Renaissance erfährt, dass man von dem militärischen Beiklang des Heldenbegriffs wegkommt und den Begriff des zivilen Heldens im Blick hat. Man kann statt Helden auch vielleicht angenehmer sagen Vorbilder, die zeigen, es geht, eben ohne diesen Vollkommenheitsanspruch. Deshalb ja auch, da habe ich herausgegriffen, eben den verletzbaren Albrecht Dürer, der sich in seiner männlichen Blöße zeigt. Solche Männer braucht das Land, das freut mich, dass Ihnen der Satz gefällt, nachdem Sie ihn so lange nicht mehr hören mussten.
Wir hatten Neujahr in der Sendung den Philosophiehistoriker Kurt Flasch. Auch der hat ja seinen Abschied vom Christentum in einem Buch dokumentiert. Warum ich kein Christ bin, heißt sein Buch. Das ist einige Jahre alt. Und er sagte zum Thema Ethos:
Wenn man vom Christentum sich verabschiedet hat, kann man gar nicht drum herum, die Frage zu beantworten, wie sollen die Menschen denn leben? Und das verlange ich von mir auch. Das verlange ich, das gehört zu meinem Selbstverständnis. Aber lassen Sie mich darüber nochmal nachdenken.
Jetzt die Frage an Sie. Wie sollen die Menschen denn leben?
Darüber denke ich natürlich schon seit Jahrzehnten nach. Das ist das Hauptgeschäft der Philosophen oder auch der Philosophiehistoriker, zu denen Kurt Flasch gehört, bei dem ich übrigens einst während meiner Frankfurter Zeit auch studiert habe und den ich auch sehr schätze. Im Grunde ist die Antwort gar nicht so schwierig. Sie wird theoretisiert und verkompliziert. Ich zitiere gerne in dem Zusammenhang auf diese Frage Erich Kästners zweizeiliges Epigramm. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nämlich, es liegt auf der Hand und auch bei Goethe könnte man manchen wichtigen Hinweis dazu wissen, nämlich, das ist die Pflicht des Alltags. Das ist alles nicht neu, was Menschen tun sollten und leben sollten. Nehmen wir einem Ledere, niemanden verletzen zum Beispiel. Eine wundervolle, negativ abgrenzende Parole. Und auch natürlich innerhalb der christlichen Ethik ist davon viel zu übernehmen, nicht zuletzt von den 7 Werken der Barmherzigkeit, wobei man allerdings da aufpassen muss, dass man nicht die christliche Begründung übernimmt. Nämlich die christliche Begründung lautet ja, du wirst dann in Ewigkeit belohnt werden und wer nicht barmherzig ist, der wird ja in einem unglaublichen Maß von Sadismus des ewigen Höllenfeuers für schuldig befunden.
Ewig ist für Sie keine Kategorie, oder? Also mit dem Tod ist es vorbei.
Mit dem Tod ist es für das individuelle Leben vorbei, das ist wohl wahr. Das ist auch sozusagen ein Teil der christlichen Sterbeliturgie, Asche zu Asche, Erde zu Erde, wobei dann anschließend freilich noch die wunderbare Auferstehung kommt. Aber der Begriff der Ewigkeit ist natürlich nicht nur auf das irrigerweise auf das individuelle Leben zu beziehen, sondern auf die Welt selbst. Die Welt als Ganze ist ewig. Sie ist keine Schöpfung, die am Anfang der Zeit, wie auch immer und weshalb auch immer, unbeantwortbare Fragen aus christlicher Sicht geschaffen wurde, sondern sie war immer schon da und sie kann auch nicht untergehen. Wohin sollte sie auch je untergehen? Der Begriff der Ewigkeit ist nicht völlig obsolet oder gegenstandslos geworden, nur in Bezug auf, das ist der Größenwahn, dass man seine eigene geringe Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit aufs Ganze gesehen nicht so gerne hört.
Das Leben hat ein endgültiges Ende, die Welt ist ewig, sagt Joachim Kahl. Sein neuestes Buch heißt Humanismus, eine Einladung und ist im Tektum Verlag erschienen.